Wir befinden uns zeitlich mittlerweile im Winter 1098. Die Franken hatten im vergangenen Winter, also 1097, Antiochia erobert und waren mittlerweile aufgebrochen, um ihr eigentliches Ziel zu erreichen, und zwar Jerusalem. Sie hatten nie ein Geheimnis aus ihrem Ziel gemacht oder versuchten es auch nicht zu vertuschen. Im Gegenteil, sie posaunten ihre Positionen immer lautstark herum und sie schrien auch immer wieder durch die Gegend, wohin sie wollten, und zwar nach Jerusalem. Alle wussten, also alle in dem Gebiet wussten, dass die Kreuzritter nicht nur Fanatiker waren. Für sie waren sie unzivilisierte, schmutzige Barbaren, denen jegliches Benehmen fehlte. Aber sie waren militärisch sehr stark. Sie hatten bisher immer in der Unterzahl gelegen und trotzdem gewonnen. Es hat natürlich viel Glück eine große Rolle gespielt. Und man muss auch sagen, dass die muslimischen Emire es bisher nicht geschafft hatten, einig zu sein und geschlossen gegen den Eindringling vorzukämpfen. Die Kreuzritter waren mittlerweile in den Süden aufgegangen und ihnen gingen auch die Vorräte zur Neige. Also belagerten sie zuerst die nächste Stadt in ihrer Umgebung, Ma'ara. Es ist eine kleine Stadt südlich von Aleppo, im heutigen Syrien, nominell auch unter der Herrschaft von Aleppo. Aber der dortige Emir machte keine Anstalten, die Franken zu bekämpfen, sondern blieb hinter seinen großen Mauern versteckt. Und so war diese kleine Stadt vollkommen auf sich alleine gestellt. Einige wenige hatten die Stadt schon verlassen, falls sie es konnten, bevor die Franken kamen. Aber viele sind natürlich geblieben. Die Bürgermiliz machte sich für den Kampf bereit. Die Stadt hatte nämlich kein Heer, sondern nur einen Haufen junger, fähiger Männer, die zu Speeren und ähnlichen improvisierten Waffen griffen. Dann waren auch schon die Franken da und schlossen die Stadt ein. 2 Wochen lang verteidigte sich die Stadt mit allem tapfer, was sie hatten. Aber am 11. Dezember war es soweit. Die Mauern waren unter der Kontrolle der Kreuzritter. Noch bevor Tagesanbruch, bevor die Ritter in die Stadt einfielen, schickte der Stadtrat eine Delegation zu Bohemund, dem Anführer der Franken, mit der Bitte, die Bewohner natürlich zu verschonen. Es wurde ausgemacht, dass die Bewohner sich in bestimmte Gebäude zurückziehen sollten und sie werden verschont, während die Ritter natürlich die Stadt plünderten. Am nächsten Tag aber geschah etwas völlig Unerwartetes und was ganz anderes. Die Bewohner der Stadt wurden komplett niedergemetzelt. Niemand wurde verschont. Weder alt noch jung, keine Kinder, keine Frauen, niemand wurde verschont. Das Massaker selbst war schon schlimm genug, aber nicht das Schlimmste daran, sondern das, was die Kreuzritter eigentlich auch noch machten. Sie aßen die Araber und Türken, die sie fanden. Raoul de Caen, ein französischer Chroniker, der dabei war, schrieb selber: In Ma'ara kochten unsere Leute die erwachsenen Heiden in Kesseln, zogen die Kinder auf Spieße und aßen sie geröstet. Diese unmenschliche Tat verfestigte das muslimische Bild über die Kreuzritter. Sie waren eigentlich nur Türe, überlegen in Kraft und Tapferkeit, aber sonst nichts. Sogar der Papst verlangte eine offizielle Erklärung wegen diesem Vorfall. Als Antwort kam, aus offizieller Stelle natürlich, dass es eine Hungersnot gab und deshalb zu Kannibalismus gegriffen wurde. Wobei man aber sagen muss, dass auch danach gewisse fanatische Gruppen diese Praxis nicht ganz aufgaben. Die Nachricht dieses Verbrechens erfüllte die umliegenden Herrscher mit unglaublicher Furcht. Anstelle den Widerstand gemeinsam zu organisieren, versuchten die Herrscher nun ihre eigene Haut sozusagen zu retten und den Kreuzrittern keinen Grund mehr zum Angriff oder zum Plündern zu geben. Es wurde ihnen zum Beispiel gestattet, auf den Märkten Pferde und Proviant zu kaufen. Aber noch unglaublicher war, dass die Herrscher den Kreuzrittern nun auch noch Proviant schickten, als Geschenk, als Tribut. Trotzdem plünderten die Kreuzritter die umliegenden Dörfer auf ihren Weg nach Jerusalem. Nicht nur das, als sie sahen, dass diese Delegationen natürlich reich an Geschenken kamen, erwiderten sie, dass es dort, woher sie kamen, auch natürlich Reichtum gab. So kam es, dass einige Städte an der Küste von Libanon auch angegriffen worden sind. Alles, was nicht mitgenommen werden konnte, wurde entweder getötet oder verbrannt. Nach einigen Tagen weitermarschieren in den Süden hatten sie die sogenannte Festung der Kurden erreicht, die später im weiteren Verlauf ausgebaut wurde und zur berühmten Krak de Chevalier wurde, einer riesigen Festung im heutigen Süden von Syrien. Und dort hatten sie eine Art Zwischenbasis aufgebaut. Delegation nach Delegation kam zu dieser Festung, um die Kreuzritter mit Geschenken und Proviant zu versehen. Niemand der umliegenden Herrscher wollte sich mit ihnen anlegen, wie gesagt, und auch keinen Grund zum Angreifen geben. Die Uneinigkeit der Emire und der anderen islamischen Herrscher war von Anfang an eines der größten Vorteile, die die Kreuzritter hatten und den sie auch gekonnt ausnutzen konnten. Jerusalem zu dieser Zeit war unter der Herrschaft der Fatimiden, der Rivalen der Seldschuken, und hatten Jerusalem kaum ein Jahr davor den Seldschuken sozusagen abgenommen. Der mächtige Wesir Al-Afdal, Shahin Shah, sah den Einmarsch der Ritter vorerst als nicht so schlimm, als sie zum ersten Mal nach Syrien kamen. Die Möglichkeit eines christlichen Reiches zwischen den sunnitischen Seldschuken und den schiitischen Fatimiden war gar nicht so schlecht aus seiner politischen Perspektive. Es wäre wie eine Bufferzone zwischen den zwei. Diese Teilung im Islam zwischen Sunniten und Schiiten wird auch später noch eine große Rolle spielen. Viele der Emire von den jeweiligen Seiten behandelten den Kampf gegeneinander als mindestens so wichtig wie der als den Kampf gegen die Kreuzritter selbst, die in das Land eingedrungen waren. Der Wesir hatte immer wieder versucht, einen Deal mit den Kreuzrittern auszuhalten. Auf die Art, hey, Nordsyrien für euch und Südsyrien für uns, natürlich mit Palästina. Und ein gewissen Spektrum an Verhandlungen war noch offen, wie jetzt in Jerusalem gehandhabt werden sollte. Er versuchte sogar mit Hilfe des byzantinischen Kaisers, mit dem er eine gewisse Beziehung natürlich hatte, die Kreuzritter etwas hinauszuzögern. Aber vergeblich. Am 19. Mai 1099 hatten die Kreuzritter die Domäne der Fatimiden im Norden vom Libanon überquert. Und der Wesir sandte auch nach seinen mächtigen Truppen. Der Widerstand war kaum vorhanden. Wie gesagt, die meisten libanesischen Küstenstädte ergaben sich ja prompt, abgesehen von Sidon. Aber diese kleine Stadt konnte sich kaum halten gegen diese unglaubliche Wut und diesen Zorn, den die Kreuzritter mit sich trugen. Und kaum einen Monat später, am 7. Juni 1099, erblickten die Wachen von Jerusalem auf den Mauern die Vorhut der Kreuzritter. Kaum ein Drittel der großen Armee, die noch immer im Hafen von Konstantinopel wartete. Also es waren nicht mehr als 15.000 Soldaten, davon gerade mal 1.500 Ritter. Die meisten von ihnen waren ausgehungert, kurz vorm Verdursten, krank und schwach eigentlich. Aber trotzdem nicht besiegt. Im Gegenteil. Anscheinend eifrig und fanatisch schreiend machten sie sich gleich darauf, die Stadt einzukesseln. Jerusalem war selbst keine große Stadt, aber dafür sehr gut befestigt. Besonders nach der Eroberung der Fatimiden wurden diese Verteidigungsmaßnahmen der Stadt nochmals ausgebessert. Die Garnison selbst war ca. 1000 Mann stark und wurde von 400 Elitereitern aus Kairo verstärkt. Die Stadt hatte eigene Wasserversorgung und vor der Ankunft der Kreuzritter wurden alle Brunnen außerhalb der Stadt versiegelt oder vergiftet, sodass es kilometerweit keine Quelle an Frischwasser mehr gab. Der zugeteilte Gouverneur der Stadt, Iftikhar el-Dowla, hatte auch die Zusicherung von Kairo erhalten, dass er nicht lange aushalten müsste, bevor die Verstärkung selbst kommen würde. Also bevor diese riesige Armee aus Ägypten kommen würde. Er ließ auch alle Christen aus der Stadt ausweisen, da er Angst vor Kollaboratoren hatte, so wie es zum Beispiel in Antiochia passiert war. Für ihn war die Sache eigentlich schon gewonnen. Die Stadt war gut befestigt, sie hatten genug zu Wasser, er wusste, dass Kairo noch zu Hilfe kommen würde. Er musste nur etwas aushalten. Was ihn aber etwas verwirrte, war das Verhalten der Kreuzritter. Das Erste, was sie nämlich taten, nachdem sie die Stadt eingekesselt hatte, war nicht irgendwelche Belagerungsmaschinen aufzubauen, sondern sie veranstalteten eine riesige, betende und singende Prozession um die Mauer herum. Für Moslems ist Jerusalem die drittwichtigste Stadt nach Mekka und Medina. Denn hierher hat Allah den Propheten geführt, damit er Moses und Jesus, den Sohn von Maria, treffen konnte. Also, der Gouverneur verstand schon, warum die Stadt wichtig war. Er war auch ein religiöser Mensch. Aber er wusste auch, dass er in Jerusalem war, aufgrund seiner eigenen militärischen, politischen Karriere und zugunsten Ägyptens. Er verstand nicht so ganz diesen reinen Fanatismus der Kreuzritter. Wie dem auch sei. Erst in der zweiten Woche fingen die Belagerer richtig an, die Stadt zu belagern. Im Juli waren zwei riesige Holztürme fertig gebaut, um die Mauer selbst einzunehmen. Aber die Verteidiger waren gut ausgerüstet mit Pfeilen und griechischem Feuer. Die Angreifer konnten die Stadt anscheinend doch nicht so schnell erstürmen und deshalb wurden die Angriffe noch intensiver. Die Anführer der Kreuzritter hatten bereits Erfahrungen mit Mauern und Belagerungen und sie schafften es Mitte Juli 1099 eine Bresche zu schlagen und in die Stadt zu gelangen. Iftikhar verschanzte sich gut im Davidturm, einer eigenen Festung innerhalb der Stadt, und er konnte nichts weiter tun, als diese zu verteidigen, während in der Stadt gemordet und geplündert wurde. Dieses Verbrechen wurde zu einem Ereignis, das nie vergessen wurde. Die heilige Stadt, für beide Religionen, wurde durch das Massaker entweiht. Iftikhar und seinen Männern wurde es aber erlaubt, die Stadt zu verlassen. Und sie ritten, die Bevölkerung im Stich lassend, in die Festungsstadt Askalon weiter im Süden. Der Rest der gesamten Stadt wurde getötet. Eine ganze Woche verbrachten die Franken damit, die Menschen zu ermorden. Flüchtlinge in der Al-Aqsa-Moschee, mehrere tausend, wurde allesamt getötet. Die jüdische Bevölkerung wurde in die Synagogen gesperrt und bei lebendigem Leibe verbrannt. Kinder, Babys wurden Frauen entrissen und gegen die Mauern geworfen. Und auch die Christen der orientalischen Riten, welche dort die Schätze der Kirche schützten, wurden verhaftet und gefoltert, bis sie natürlich preisgegeben hatten, wo diese Schätze versteckt waren. Es war eine Tragödie für alle Gläubigen dieser Zeit. Es war ein Ereignis, das noch sehr starke Nachwehen in der muslimischen Welt haben würde und auch noch im späteren Verlauf in den ganzen anderen Regionen in der Gegend herum. Nun, was war jetzt mit der angeblichen Verstärkung aus Kairo von Al-Afdal? Die kam ganze 20 Tage zu spät. Al-Afdal und sein riesiges Heer von 30.000 Mann blieben bei Askalon stehen und kampierten dort. Der Wesir hatte Angst. Er hatte Angst vor der Entschlossenheit und der Wut der Ritter. Und er dachte nicht, dass er die Stadt zurückerobern konnte. Nicht mit seinen Truppen ohne Belagerungsinstrumente. Deshalb schickte er eine Delegation nach Jerusalem, um natürlich auch herauszufinden, was die Kreuzritter als nächstes taten. Gottfried von Bouillon, der neue Herr von Jerusalem, hörte sich den Vorschlag der Legierten nur halbherzig an. Er wusste von den Reichtümern des Wesirs und er sah auch, wie gut bestückt die Delegierten selbst waren. Anstelle zu antworten, sammelte die Franken ihre Truppen erneut und marschierten in Windeseile Richtung Askalon selbst. Das riesige ägyptische Heer, das dort komplett überrumpelt wurde von den Franken, zog sich beinahe kampflos in den befestigten Hafen der Stadt selbst zurück und überließ den Franken die Stadt, welche wieder alles mordeten und plünderten, was sie fanden. Wie ihr seht, waren die Kreuzritter sehr erfolgreich, aufgrund von mehreren Faktoren. Und ich denke, aus meiner Perspektive, eines der größten dieser Faktoren war nicht nur ihre militärische Fähigkeit, sondern eben auch die Uneinigkeit der islamischen Emire, endlich zusammen zu handeln und den Gegner zu besiegen. Jeder dachte an sich selbst, jeder dachte an seinen eigenen Reichtum und an das einige wenige Land, das er besaß. Es war ein sehr, sagen wir, kompetitives Spielbrett in der islamischen Welt. Wie dem auch sei, Papst Urban II. In Rom war äußerst glücklich. Die Mission war erfüllt worden. Die Franken hatten Jerusalem eingenommen. Und sie kamen, um zu bleiben. Das nämlich war für sie nur der Anfang.